Ja, bitte schlagt mit mir zusammen auf das Matthäusevangelium. Wir sind ja dort in Kapitel 6 gerade. Und wir werden heute noch ein letztes Mal auf diese Verse bis Vers 31 eingehen und lesen da zusammen nochmal die letzten Verse des Kapitels, Vers 31 bis 34. Also Matthäus Evangelium, Kapitel 6, die Verse 31 bis 34. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Amen. Ich möchte zu Beginn der Predigt noch einmal kurz mit euch beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Vater, wir bitten dich, hilf uns zu verstehen. Wir haben hier eine der vielleicht bekanntesten Verse aus der Bergpredigt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Vater, du sprichst diese Worte durch Jesus und du meinst sie wirklich ernst. Einer der bekanntesten Verse, aber auch einer der Verse, die am meisten Schwierigkeiten oder wo wir am meisten Verständnisschwierigkeiten haben. Herr, und lass uns das Gewicht dieser Worte spüren heute Morgen. Lass uns das Ausmaß dieser Verheißung klar sehen. Herr, wie fatal, wenn wir damit leben können, das hier nicht zu verstehen. Also bitte, gib uns ein Anliegen, zuzuhören, aufzupassen. Gib uns ein Anliegen, gib uns Ohren zu hören, gib uns auch den Verstand, dass wir sehen, was du hier meinst. Amen. Ja, wir sind ja mitten in unserer Predigtserie zu der Bergpredigt. Und ich möchte euch zuerst gerade ganz kurz auf den Kontext nochmal aufmerksam machen. Wir haben ja jetzt schon dreimal diese Verse zusammen auch gelesen. Und wir haben das letzte Mal unter anderem gesehen, dass eben sich Sorgen zu machen, ist nicht etwas Abstraktes, was irgendwie die Leute damals gemacht haben, die mehr vielleicht noch von der Hand in den Mund gelebt haben, sondern Sorgen ist etwas, was uns heute in unserer Gesellschaft, man könnte sagen, in der gleichen Schärfe auch betrifft. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir sind eine Gesellschaft, die sich um praktisch alles Sorgen macht. Um Gesundheit, wir sehen viele Sorgen im Zusammenhang mit dem beruflichen Leben. Wir sehen Sorgen im Zusammenhang mit Familie. Wird meinen Kindern ja nichts geschehen? Werde ich sie beschützen können? Und so weiter. Und die Sorge, ob wir die Arbeitslast schaffen, die auf uns zukommt diese Woche. Und wir haben gesehen, es ist nichts Abstraktes, es ist sehr aktuell für dich und für mich. Und obwohl wir vielleicht unterschiedlich mit Sorgen umgehen, wir haben unterschiedliche Situationen, in denen wir den Sorgen vielleicht aufkommen, wir haben unterschiedliche Reaktionen oder Ausprägungen dieser Sorge, haben wir alle sehr wohl damit zu tun. Als Menschen sind wir leben alle in einer gefallenen Welt. Wir sind alle mit den diesen gefallenen Realitäten konfrontiert in unserem Leben. Und als solche Menschen sind wir alle Sorgen ausgesetzt. Wir haben auch kurz angeschaut, was sind denn eigentlich Sorgen? Sorge, was Jesus hier anspricht, ist nicht weise Vorsorge. Also zum Beispiel Dinge wie sparen oder investieren oder überhaupt für Geld arbeiten. Diese Dinge sind nicht an und für sich oder automatisch mit Sorge verbunden, sondern wir haben unter anderem eben drei Punkte angeschaut, die ich nochmal erwähnen will. Kurz Sorge, wie erkenne ich Sorge in meinem Leben? Ich erkenne es erstens darin, dass ich nicht bereit bin, finanzielle Risiken einzugehen, sogar existenzielle Natur. Wir haben letztes Mal angeschaut, es geht hier um Essen, um Trinken, um Kleidung. Aber wenn wir nicht mehr bereit sind, finanziell Risiken auf uns zu nehmen, das heißt unsere Lebensgrundlage sogar einzusetzen oder zu riskieren für das Reich Gottes, um zu spenden, um zu geben, um zu helfen, dann ist das ein Indiz, ein Zeichen dafür, dass wir diese Art Sorgen in unserem Leben haben, die Jesus anspricht. Zweitens, wenn wir wichtigere Dinge vernachlässigen, das heißt, wenn wir so sehr nach diesen Dingen trachten, das sehen wir auch in diesem Vers, den wir heute gelesen haben, dass wir dabei unsere Prioritäten verschieben, dabei wichtigere Dinge aus den Augen verlieren. Dass wir zum Beispiel den Sonntagsgottesdienst vernachlässigen, dass wir zum Beispiel das Gebet vernachlässigen, das Bibellesen, die Gespräche mit Arbeitskollegen, die Sorge um die Seelen der Menschen um uns herum. Und dann drittens, wir erkennen Sorge daran, dass wir irgendwie in einem Hamsterrad sind, dass wir an Ort und Stelle treten. Sorgen sind etwas, was an und für sich irgendwie unproduktiv sind. Also sie bringen uns nicht voran. Jesus sagt, was nützen euch eure Sorgen? Ihr könnt eurem Leben keine Lebenselle zufügen. Also Sorgen haben etwas Unnützes an und für sich. Das heißt, daran erkennen wir auch Sorgen. Hilft es mir wirklich, dass ich mich damit beschäftige? Bringt mich das messbar voran oder nicht? Also drei Merkmale nochmal, woran wir Sorge erkennen. Und wir haben dann einige Argumente angeschaut, die Jesus vorbringt, dass wir uns nicht sorgen sollen. Also Jesu Hauptaussage ist in diesen Versen, sorgt euch nicht. Das haben wir gesehen, er wiederholt das immer wieder, bestärkt das und argumentiert aber auch dafür. Das heißt, er gibt uns Denkstoff, er gibt uns Dinge, über die wir nachdenken sollen. Und gerade auch der erste Vers, den wir heute gelesen haben, Vers 31, der beginnt mit "So seid nun nicht besorgt". Das heißt, so erinnert uns, da ging was voran, also Jesus hat ein Argument gegeben und die Schlussfolgerung dieses Arguments, also deswegen sorgt euch nicht. Seid nun nicht besorgt. Wir haben unter anderem gesehen, dass Jesus hier in den größeren Kontext über materielle Besitz redet. Wir sehen das zum Beispiel in Vers 19 schon, am Anfang dieses größeren Abschnittes. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Und es sind ganz klar materielle Schätze. Motten und Fraß können sie zerstören, Diebe können sie durchgraben und stehlen. Dieses Auge, was klar ist oder lauter im Vers 22, lauter wird oft übersetzt als großzügig auch in anderen Stellen im Neuen Testament. Also es geht darum, wie wir auch mit materiellem Besitz umgehen. Jesus hat auch im Zusammenhang gezeigt, dass Sorgen sehr viel mit dem Herzen zu tun haben. Wir haben das im Vers 21 gesehen. Ja, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und Jesus verknüpft das mit dem Sorgen, diesen Schatz im Vers 24 zum Beispiel. Wenn wir dem materiellen Besitz dienen, dem Mammon, dann wird es dazu führen, Vers 25, dass wir uns sorgen um unser Leben. Oder anders gesagt, das Sorgen um unser Leben bringt uns dazu oder hat die Gefahr, dass es uns dazu bringt, dem Geld zu dienen. Es hat mit dem Herzen zu tun. Da werden wir, wie gesagt, auch heute näher drauf eingehen. Dann, was ich schon angedeutet habe, 22 bis 24, diese Verse, Sorgen ist im Kern eine Herrschaftsfrage. Ich habe in der ersten Predigt zu Sorgen gesagt, Sorgen hat mit dem Evangelium zu tun. Das ist hier Evangelium, was hier Jesus uns auslegt in Bezug auf das Materielle. Es ist eigentlich die Frage, diene ich dem Besitz, diene ich der Sicherheit oder diene ich dem Gott der Bibel? Und ich füge hier an der Sicherheit in irdischen Dingen. Okay, und darauf haben wir gesehen, folgen diese Verse 25 bis 30. Und wir haben schon 5 von insgesamt 8 oder 9, je nachdem wie man es zählt, Argumenten für Gott angeschaut. Also nicht für den Besitz. Jesus argumentiert hier für Gott. Ich muss mir ganz kurz was zu trinken holen. Entschuldigt bitte. Also dieses So in Vers 31 schaut jetzt eigentlich zurück auf diese ersten 5 Argumente, die wir uns angeschaut haben. Also Jesus ging ja auf die Natur ein, auf die Lilien, auf die Vögel und er argumentiert von der Natur, gibt uns Gründe, weshalb wir uns nicht Sorgen machen sollen. Und wir sehen in Vers 35, Vers 31 jetzt diesen dringlichen Appell, der ja wiederholt wird von Jesus, seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen und so weiter. Und wir könnten sagen, das hier ist wirklich ein Befehl Jesu an uns. Und vielleicht der eine oder andere sagt dann, wie geht das eigentlich, dass Jesus uns befiehlt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Weil viele von uns, wir würden sagen, ich würde auch sagen, Sorgen hat sehr viel ja mit Emotionen zu tun. Und bei Emotionen denken wir erstmal, das ist einfach etwas, was in dir spontan hochkommt. Wir sind in einer Situation, wir sind etwas ausgesetzt und diese Emotionen, die kommen einfach hoch. Wie kann es sein, dass Jesus jetzt irgendwie erwartet, dass wir einfach uns nicht Sorgen machen? Wie kann er das befehlen? Und viele Menschen, und ich habe kürzlich auch einen Vortrag gehört über dieses Thema von einem gläubigen Seelsorger, den ich sonst sehr schätze, und er erklärt das folgendermaßen, er sagt, macht euch keine Sorgen, ist eigentlich so ein bisschen wie, habt keine Angst. Also habt keine Angst ist ja auch kein wirklicher Befehl in dem Sinne, sondern eher eine Ermutigung. Und er sagt, so müssen wir diese Argumente und so diese Appelle hier verstehen. Und ich glaube, wir müssen dem zustimmen ein Stück weit. Also hier ist viel Ermutigung drin. Jesus ermutigt ja ständig in diesen Versen. Das sind vielleicht die ermutigendsten Verse in der Bergpredigt, könnte man sagen. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich auf diesen Text mal schauen, wir sehen, es ist mehr als das. Es ist auch ein Befehl. Jesus sagt das ja 3 bis 6 Mal, je nachdem wie man zählt, er gibt uns 3 bis 6 Mal diesen eindringlichen Aufruf, sorgt euch nicht. Wenn wir das vergleichen mit den anderen Themen in der Bergpredigt, mit Gebet zum Beispiel, wir haben bis jetzt in der Bergpredigt noch keinen direkten Aufruf gehört von Jesus, dass wir beten sollen. Sondern Jesus geht eher davon aus, dass wir es tun. Und dann im Kapitel 7 werden wir 1 oder 2 Aufrufe noch anschauen. Über das Richten. Jesus redet nur einmal über das Richten in der Bergpredigt und ruft uns dazu einmal auf, nicht zu richten. 2 bis 3 Mal ruft er uns zu Feindesliebe auf. Aber hier Sorgen 3 bis 6 Mal ist so ein großes Gewicht in der Bergpredigt. Also ich glaube, wir müssen sagen, es ist mehr als nur eine kleine Ermutigung dazwischen, die Jesus uns so mit auf den Weg geht, sondern Jesus, für Jesus ist Sorgen etwas so Zentrales, dass er es in die Mitte seiner Predigt setzt. Viele sagen auch, dieser Abschnitt ist hier irgendwie so dieser Dreh- und Angelpunkt der Bergpredigt. Also eigentlich so das Zentrum der Bergpredigt. Für Jesus ist das sehr wichtig, dass wir uns keine Sorgen machen. Und er befiehlt es seinen Kindern oder seinen Brüdern. Und ich glaube, der Grund, den sehen wir hier auch in diesen Versen. Jesus gibt uns ja den Grund an in Vers 30 am Ende. Das haben wir letztes Mal gelesen. Er sagt, wenn aber Gott, Vers 30, das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Das heißt, für Jesus hat Sorgen etwas damit zu tun, dass wir nicht glauben oder nicht genug glauben. Es ist Unglauben. Es ist eine Glaubensfrage. Und hier sehen wir auch vielleicht, wie wichtig das ist. Wir werden aus Glauben gerettet. Wir sehen hier, Sorgen hat mit dem Evangelium zu tun. Glaube ich Gott oder nicht? Und wir sehen das, glaube ich, auch in diesen Versen von heute, im Vers 32. Schaut da, diese Aufforderung, wie sie begründet wird. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Jetzt, wer sind die Nationen? Die Nationen sind die Völker, die Gott nicht kennen aus der Sicht eines Juden. Jesus spricht zu Juden, Jesus ist selbst Jude. Und wenn wir in der Bergpredigt schauen, im engeren Kontext, wie Jesus dieses Wort benutzt, dann könnte man sagen, die Nationen sind eigentlich die unterste Stufe der Gottlosigkeit für Jesus, die das Königreich nicht erben werden. Er sieht das, wir sehen das im Kapitel 5 sehr klar. Kapitel 5 ist ja eines der zentralen Verse hier, Vers 20, Kapitel 5. Bitte schlag den nochmal kurz mit mir auf. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, werdet ihr keinesfalls in das Reich des Himmels, der Himmel hineinkommen. Also er sagt, es gibt diese Stufe der Gerechtigkeit der Pharisäer und die ist eigentlich nicht genug. Ihr werdet mit dieser Stufe der Gerechtigkeit nicht in das Himmelreich hineinkommen. Und dann entwickelt er diesen Gedanken und bis zum Ende des Kapitels, da sagt er dann, im Vers 46, und er nimmt immer diese Gerechtigkeit der Pharisäer auf, die eigentlich Heuchelei ist. Er nimmt sie immer, greift sie auf und dann sagt er, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, also so haben es die Pharisäer gemacht, wenn ihr das macht, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Also vergleicht die Pharisäer mit einer Stufe der Gottlosigkeit, die quasi unter der Gürtellinie war für den Israeliten. Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Also Jesus vergleicht die Gerechtigkeit der Pharisäer mit denen der Nation. Es ist die unterste Stufe sozusagen der Gerechtigkeit oder der Gottlosigkeit. Und wir denken bei Sorgen ganz oft um, wie es uns geht bei Sorgen. Also ganz viele Botschaften über das Sorgen haben irgendwie damit zu tun, wie das uns schadet. Sorgen, das stimmt auch, wir sollen darüber nachdenken, wie Sorgen auch unser Leben irgendwie lähmen können und kaputt machen können. Und welche Emotionen Sorgen so bei uns bewirken. Aber ich denke, wir denken viel zu wenig darüber nach, was Sorgen eigentlich bei Gott auslöst. Und wir sehen das im Alten Testament an einer, ich glaube, eine Schlüsselstelle zu Sorgen, ist in 4. Mose 14. Ich bitte auch nochmal das aufzuschlagen. Also 4. Mose, Kapitel 14. Das Volk Gottes steht vor dem verheißenen Land, wurde aus Ägypten schon herausgeführt, hat schon Gottes Vorsorge oder Gottes Sorgen, Gottes Fürsorge in der Wüste erlebt. Und hier, wenn wir Vers 18 bis 19 lesen, ist ein Gebet von Mose. Mose sagt, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern an der dritten und vierten Generation. Und dann Vers 19, vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade Und so wie du diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Was macht Moses hier? Er bezieht sich auf die Verheißung Gottes und weshalb? Weil er konkret um Vergebung beten muss, nämlich wegen einer großen Schuld. Eine Schuld, die nach der Größe von Gottes Gnade vergeben sein muss. Und was ist diese große Schuld, die Moses hier anspricht? Wir sehen das in Versen 1 bis 4. Das ist die Reaktion der Israeliten auf die Kundschafter, auf die Botschaft der Kundschafter aus Kanaan, die zurückkommen. Und die sagen, dieses Volk, das ist ein Land, das ist ein schönes Land, es fließt von Milch und Honig, so wie Gott gesagt hat. Aber dieses Volk, die sind mächtig, sind Riesen in diesem Land. Die haben befestigte Städte und da erhoben, Vers 1, die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zu Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Was sehen wir in diesen Versen? Sie machen sich Sorgen. Sie haben nicht den Glauben an Gott, dass er sie durchbringen kann. Und wir sehen hier Parallelen zu dem, was Jesus sagt in Vers 31, sagt nicht, was sollen wir trinken? Sagt nicht, hier in 4. Mose 14, was mit unseren Kindern geschehen wird. Sorgt euch nicht. Also was sie machen ist, sie glauben Gott nicht und sie sorgen sich und sie murren gegen Gott. Und wir sehen dann in Vers 11, wie Gott diese Sünde selbst beschreibt. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Ich will es mit der Pest schlagen und es austilgen. Und ich will dich, Moses, zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Also Gott sagt, dass wenn sein Volk sich Sorgen macht, dass sie ihn verachten damit. Und die Konsequenz, die er androht, ist die Todesstrafe für sie. Also erst will er ja das komplette Volk vernichten deswegen. Und deswegen betet ja dann Mose in den Versen, die wir gelesen haben, Versen 18 bis 19, und sagt, bitte tu es nicht um deines Namens willen, wegen deiner Gnade tu es nicht, vergib ihnen nochmal. Und Gott lenkt dann ein, aber verhängt dann sozusagen die Todesstrafe über jeden Einzelnen, der dort gemurrt hat, indem sie ihr ganzes Leben in der Wüste umherirren sollen, bis die ganze Generation gestorben war. Und hier sehen wir schon mal, wie ernst Gott das Sorgen oder dieses Zweifeln an Gottes Güte nimmt. Und vielleicht hilft uns das zu verstehen, wieso das für Jesus so zentral ist. Und wieso das sehr wohl unsere Emotionen auch für Gott wichtig sind. Arthur Pink schreibt zu diesem Thema Folgendes. Vor Grundlegung der Welt gab der Vater Christus die Personen seines Volkes. Nun, bei der Wiedergeburt gibt er diesen Personen ein Herz für Christus. Das Herz umfasst die Gefühle wie auch den Verstand. Kein Mensch will zu Christus kommen oder kann zu Christus kommen, solange er ihn nicht kennt. Ebenso wahr ist, dass kein Mensch zu Christus kommen will oder kann, solange seine Gefühle von ihm entfremdet sind. Beim natürlichen Menschen ist nicht nur der Verstand in völliger Finsternis verhüllt, sondern sein Herz ist durch und durch feindlich gegen Gott. Und er zitiert dann Römer 8, Vers 7, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft. Und er sagt dann, es sagt nicht nur in Feindschaft, sondern ist Feindschaft gegen Gott. Er schreibt dann, Feindschaft ist mehr als nur ein paar feindliche Gedanken. Sie ist der Hass, der aus den ureigensten Gefühlen kommt. Wenn daher der Heilige Geist einen Menschen zu einer neuen Natur in Christus macht, erneuert er nicht nur den Verstand, sondern verändert grundlegend das Herz. Also, und Sorgen sind deswegen zentral, weil sie uns aufzeigen, was in unserem Herzen ist. Sorge zeigt, was für uns wertvoll ist. Stellt euch mal vor, eine Frau, die erbt einige Kostbarkeiten ihrer Großmutter. Und sie bekommt dann so eine Truhe mit alten Kleidungsstücken und so weiter. Und da ist auch ein Ring dann dabei. Und so ein alter Ring, der ist schön, der Ring. Und sie denkt, vielleicht könnte der auch was wert sein. Und sie geht dann mit diesem Ring mal zu einem Juwelier und fragt dann nach, legt ihn dann dem Juwelier vor. Und der untersucht diesen Ring mit der Lupe und murmelt vor sich hin und braucht ganz lange dafür. Und dann irgendwann sagt er, dieser Ring, der ist sehr, sehr wertvoll. Das ist ein sehr seltenes Stück. Sehr kostbarer Edelstein drin. Und er nennt ihr dann einen Betrag im fünfstelligen Bereich, wie viel dieser Ring wert ist. Jetzt denkt mal nach, wie wird diese Frau aus diesem Laden wieder herausgehen? Doch völlig anders, wie wo sie reingegangen ist. Also sie wird den Ring vielleicht so ganz unten in ihre Handtasche reinstecken, damit es ja niemand rausnehmen kann. Sie wird die Handtasche dann nicht nur über einen Arm, sondern über beide, und die wird das irgendwie so einklemmen und sie wird völlig schwitzend so durch die Gassen laufen, schauen, dass niemand hinter ihr geht. Sie wird den Bus meiden, weil es da gedrängt wird und so weiter. Und sie wird dann nach Hause gehen und überlegen, wie kann sie diesen Ring irgendwo aufbewahren, dass er nicht gestohlen wird. Das heißt, für sie wird dieser Ring plötzlich wertvoll und dieser Wert, der bringt sie dazu, dass sie sich Sorgen macht. Und das ist bei uns auch so, was wertvoll ist für uns, da drehen sich unsere Gedanken, unsere Sorgen. Wie kann ich das schützen? Und hier ist die Frage, also Sorgen offenbart die Frage, was ist mein zentraler Wert? Ist es Gott oder ist es ein irdisches Gut? Ist es Geld? Ist es mein Haus? Und deswegen sagt Jesus, so seid nun nicht besorgt um Essen und Kleidung, weil die Nationen nach diesen Dingen trachten. Und damit sagt er, seid nicht gottlos. Handelt nicht so, als wären vergängliche Dinge ewig. Verachtet nicht Gottes Fürsorge, seine Treue, die wir letztes Mal angeschaut haben. Bringt seinen Charakter nicht durch euren Mammon-Götzendienst in Verruf. Dient nicht dem Besitz, dient Gott. Das ist der Gott, der seinen Sohn gibt. Das ist die Aufforderung an uns der Bibel. Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Das Wertvollste hat er nicht geschont, um uns zu erkaufen. Sollen wir ihm nicht vertrauen, dass er uns versorgen kann? Wenn wir etwas Wertvolles kaufen, dann schmeißen wir das nicht einfach auf die Straße und lassen die Leute drüber trampeln. Wenn Gott es tut mit uns, können wir nicht vertrauen, dass er uns versorgt? Und diese Worte Jesus, ja, die sind voller Trost, aber die sind auch voller Urteil, wenn wir sorgen. Was verachtest du, die Güte und die Treue Gottes? Wie willst du dann dem Zorn Gottes entkommen, wenn du dich Sorgen machst? Und vielleicht sagst du, mir geht es mit meinen Sorgen schon ohnehin schlecht. Ich brauche das nicht, dass ich dann auch noch verurteilt werde. Aber Jesus ist bereit, uns die Wahrheit zu sagen, und es ist notwendig, dass er es sagt. Wir sehen, dass Jesus hier kein Blatt vor den Mund nimmt, immer wieder in der Bergpredigt. Und wir sollen die auch so lesen Und wir sollen auch so über die Bergpredigt nachdenken. Aber wir sehen auch den Trost in dem, was Jesus sagt. Wir sehen auch die Schönheit der Sorge Gottes. Und ich glaube, darum geht es dann im nächsten Teil, im nächsten Argument, im Argument Nummer 7, in Vers 32. Und da sagt Jesus, wir sollen nicht wie die Nation sein, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und im Kontext hat uns ja Jesus gerade auf die Schöpfung aufmerksam gemacht. Und er bringt hier eigentlich eine weitere theologische Schlussfolgerung von der Betrachtung der Schöpfung, nämlich die große, allumfassende, weise Erkenntnis Gottes. Also das heißt, wenn wir die Schöpfung betrachten, die ganzen Tiere und Pflanzen, die überleben und gedeihen, in einer gefallenen Welt noch gedeihen. Die Tulpen, also Lilien, die kommen ja, haben wir gelernt, erst ein bisschen später im Jahr, aber die Tulpen, die kommen schon jetzt in euren Gärten auf, wer einen Garten hat. Und die jetzt gerade blühen und zeigen, dass sie es geschafft haben, mit der Hilfe Gottes aus dem Winter zu kommen und aus dem Boden zu schießen, trotz Frost und Feuchtigkeit und Trockenheit. Und die beweisen, die sind ein lebendiger Beweis dafür, dass Gott weiß, was seine Geschöpfe brauchen. Sehen wir diese Logik in dieser Betrachtung der Nation, der Natur. Und welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und wie unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihm und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und die Erkenntnis Gottes über seine Schöpfung, die ist zutiefst persönlich. Herr, du erforschst und du hast mich erforscht und erkannt. Im Psalm 139, Vers 1. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Trachten, das ist doch das Wort, was wir hier auch haben in dem Text. Meine innigsten Wünsche. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Nun, wie funktioniert dieses Argument für unsere Sorgen? Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Ich glaube, wir müssen uns erstmal auf der Ebene der Erkenntnis Gottes anschauen. Gott weiß um uns. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe oft, wenn ich zu einem Arzt gehe mit einem Problem, die Sorge, dass irgendwie der Arzt nicht genau verstehen wird, wo das Problem liegt. Ja, dass ich irgendwie oberflächlich behandelt werde. Das ist oft so das, worüber ich viel nachdenke. Wie kann ich dem Arzt das beibringen, was ich alles schon versucht habe und was alles noch nicht geklappt hat und wie sich das genau ausgewirkt, damit er wirklich eine gute Diagnose stellen kann und auf mein Problem eingehen kann. Auch damit er mich überhaupt ernst nimmt mit meinem Problem. Dass ich nicht irgendwie einer bin, der einfach mit allem Möglichen zum Arzt geht, sondern dass ich wirklich ein Problem habe. Und die Frage hier ist, kann ich vertrauen, dass der Weltenlenker, über den Jesaja schreibt, dass er über den Erdkreis schaut und die Menschen, die sind wie Grashüpfer für ihn. Können wir auch vertrauen, dass dieser Gott eines dieser Gras, diese Heuschrecken, sich kümmern kann und weiß, was es nötig hat? Können wir vertrauen, dass der transzendente Gott auch immanent ist? Und Jesus sagt, wenn die Schöpfung anschaut, die Schöpfung sagt, ja, wir können es. Und das bedeutet, dass wir Sorgen abgeben können. Wir können ihm diese Sorgen wirklich anvertrauen. Wie Petrus sagt, werft alle Sorge auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Und wir können hier sagen, denn er weiß um die Sorgen, er weiß, was wir brauchen. der den Magen geformt hat, wird er nicht wissen, was sein Magen braucht? Der die Haut mit ihren Sinneszellen geformt hat, der die Temperatur erfunden hat, der entschieden hat, dass der Mensch nicht wechselwarm ist, sondern Wärme braucht, wird er nicht wissen, dass wir Kleidung brauchen? Euer himmlischer Vater weiß. Und dann der zweite Teil dieser Aussage, würde ich sagen, ist nochmal eine Ebene schockierender Stück weit. Weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und hier kommt auch eine Schwierigkeit herauf, weil wir letzte Woche gesehen haben, in Römer 8, dass Gott ganz klar sagt, dass Christen Hunger leiden werden und dass sie Blöße erleiden werden. Er sagt ja, dass diese Dinge uns nicht von der Liebe Christi scheiden werden. Und er sagt dann, dass das uns wirklich passieren wird, im nächsten Vers. Wir sind wie Schlachtschafe gerechnet. Es wird passieren. Und wir haben eigentlich geschaut, der Fokus in Römer 8 ist Gottes endgültiges Ziel mit dem Menschen, nämlich, dass wir Christus ähnlich werden, uns gleich zu gestalten, uns dann zu verherrlichen am Ende. Also Gott hat ein Ziel mit uns und da ist auch Hunger und Verfolgung und Blöße ein Bestandteil des Plans. Aber ich denke, das reicht noch nicht, Römer 8 in dem Sinne reicht noch nicht, um genau zu erklären, was Jesus hier sagt. Weil Jesus sagt ja, also es wäre ja einfacher zu verstehen, wenn Jesus sagt, Gott weiß, was ihr benötigt. Einverstanden? Weil dann könnten wir sagen, ja, Gott versorgt mich irgendwie nicht mit Essen und so weiter, weil er gerade was anderes sieht, ich brauche gerade was anderes nötiger. Aber er sagt ja hier wirklich, dass ihr dies alles benötigt. Und dies alles bezieht sich auf Vers 32, die Dinge, nach denen die Nationen trachten, nämlich Essen, Trinken und Kleidung. Und Jesus scheint ja hier zu sagen, dass Gott uns wirklich mit materiellen Dingen versorgen wird. Und dass Gott weiß, dass wir diese Dinge brauchen. Und wie bringen wir das zusammen? Also ist Jesus einfach simplistisch irgendwie? Ist er unrealistisch an dieser Stelle? Irrt er sich hier irgendwie? Übertreibt er vielleicht ein bisschen hier? Ist ihm das nicht bewusst, dass er gerade zu Beginn der Bergpredigt gesagt hat, dass wir verfolgt werden? Und dass wir darin glücklich sein können, dass wir verfolgt werden. Verfolgung und Not. Und ich denke, die Antwort ist klar, nicht Jesus weiß, was er hier sagt, aber was bedeutet es? Und einfach um zu sehen, dass Jesus offensichtlich sich hier nicht ehrt oder dass es unterschiedliche Handschriften sind, die irgendwie zusammengekommen sind und die sich gegenseitig widersprechen. Jesus sagt es manchmal in den gleichen Versen, stellt er diese zwei Dinge miteinander hin. Er sagt, ich werde euch versorgen und ihr werdet Not haben. Und ein treffendes Beispiel hier ist in Markus Kapitel 10. Bitte schlagt das mit mir auch auf. Markus Evangelium, Kapitel 10. Verse 29 bis 30. Also Jesus sagt hier im Vers 29, Markus 10, 29, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Also erstmal sagt er, Vers 29, da ist niemand, der Gottes Reich zuerst. Ich glaube, das ist das Gleiche, was hier Jesus meint. Das Gleiche, was wir in Matthäus 6 haben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das sagt ja Jesus hier. Und er sagt, dass niemand, der das tut, nicht hundertfach empfängt, Und dann ganz spannend, jetzt in dieser Zeit, das ist nicht im Himmel, das ist in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Also seht ihr, wie Jesus beide Dinge gepredigt hat und manchmal in einem Vers zusammen. Ihr werdet die Versorgung Gottes erleben und ihr werdet die Verfolgung der Menschen erleben. Und jetzt, wie hilft uns das, mit Sorgen umzugehen? Denken wir mal darüber nach. Diese Argumente sind ja dazu da, als Gegenmittel gegen Sorgen. Wie hilft uns das? Sollen wir einfach sagen, ja, dieses Jahr, was vor mir liegt, werde ich entweder Gottes Versorgung erfahren oder Not. Also, 2023 ist ein Versorgungsjahr, hoffe ich. Ja, vielleicht auch ein Notjahr. Das würde uns nicht helfen. Also, welches denn jetzt? Wie soll mich das denn beruhigen überhaupt? Wie soll hier mein sorgegeplagtes Herz gelassen und fröhlich werden, wenn ich nicht weiß, welches jetzt auf mich zukommt konkret? Und ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir Jesus' Argument verstehen wollen, in Versen 31 bis 33, wenn wir verstehen wollen, wie dieses Argument funktioniert, müssen wir eine Sache verstehen, nämlich, dass Versorgung grundsätzlich und immer zielorientiert ist. Versorgung ist grundsätzlich und immer zielorientiert. Ich werde das jetzt in den nächsten 5 Minuten ungefähr versuchen zu erklären, was ich damit meine und wie das zusammenpasst. Versorgung ist grundsätzlich und immer zielorientiert. Man könnte auch formulieren, Jesus bietet eine gewisse Art von Versorgung an. Und er garantiert diese Versorgung auch. Nämlich eine Versorgung mit materiellen Dingen, also mit Essen, mit Trinken, mit Kleidung, die für denjenigen maßgeschneidert ist, der wirklich das Ziel hat, Gottes Reich zu sehen. Ich glaube, das ist das, was Jesus hier macht. Also im Römer 8 haben wir eher Gottes Ziel mit dem Menschen. Ich glaube, das ist da das Hauptthema. Gott, der Aktive, Gott, der das Ziel hat, den Menschen dahin zu bringen. Und wir haben hier in dem Text eher den Fokus auf das Ziel, was vor unseren Augen liegen sollte. Jesus sagt ja, trachtet. Und dieses Wort trachtet, was wir im Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, das Wort trachtet wird auch manchmal übersetzt als suchen, als verlangen, sich zu sehnen. Also trachten heißt hier mit unserem Herzen danach ausgestreckt sein nach diesen Dingen. Also wie funktioniert das jetzt? Wie können wir diese Versorgung verstehen? Und ich versuche das an einem Bild mal zu erklären. Sagen wir mal, ein Gartenlandschaftsbauer, der bietet 2 jungen Männern eine Arbeitsstelle an. Ja, und die nehmen die Arbeitsstelle an, aber die beiden jungen Männer, die haben unterschiedliche Ziele mit dieser Arbeitsstelle. Der erste junge Mann, der arbeitet, weil er viel Geld verdienen will. Ja, er will sparen, er will sich ein Auto kaufen, was auch immer. Deswegen arbeitet er. Der zweite junge Mann, der hat ein anderes Motiv beim Arbeiten. Er sagt, also bei ihm ist es so, der hat gerade vor kurzem eine junge Frau kennengelernt, die sein Interesse erwidert. Und er möchte sie heiraten, aber davor will er ihr und ihren Eltern erst einmal beweisen, dass er bereit ist, hart zu arbeiten, dass er würdig ist, irgendwie sie zu heiraten. Also das ist sein Ziel, deswegen geht er arbeiten. Und diese unterschiedlichen Ziele, die werden erstens bewirken, dass sie unterschiedlich arbeiten. Vielleicht der eine, der eben vor allem auf das Einkommen, auf den Lohn schiebt, der wird zum Beispiel viele Überstunden machen wollen. Der wird immer fragen, kann ich noch das machen? Ich kann das noch gerade machen. Der wird am Abend länger arbeiten, damit möglichst viel zusammenkommt. Und er wird auch eine andere Erwartung haben. Er wird nämlich erwarten, dass er einen angemessenen, dass er einen wirklich guten Lohn bekommt. Aber der zweite, der wird möglichst gut arbeiten, damit, wenn seine potenzielle Verlobte ihn auf der Arbeit besuchen kommt, die Mitarbeiter und der Chef gut von ihm reden und er zeigen kann, was er gemacht und gestaltet hat. Er kann den Garten zeigen, den er gerade gebaut hat und gestaltet hat. Weil das ihr gefallen wird. Er macht es deswegen. Und er bittet sogar den Chef, dass er ab und zu eine Woche unbezahlten Urlaub bekommt. Also er rechnet damit, dass er nimmt das in Kauf, dass er weniger Geld bekommen wird, weil er bei seinen potenziellen Schwiegereltern zu Hause mal aushelfen möchte und mal so zeigen kann, was er kann auch. Er will ja auch ihnen zeigen, ich nehme jede Mühe auf mich für eure Tochter. Ihr versteht den Unterschied zwischen den beiden Männern. Jetzt stellt euch mal vor, der Chef redet nach einem Jahr mit ihnen, hat so ein Abschlussgespräch oder so ein Zwischengespräch. Und er fragt sie die Frage, warst du zufrieden eigentlich? Warst du zufrieden mit der Arbeitsstelle? Wie wird die Antwort ausfallen? Sagen wir mal, der Chef, der zahlt den Minimallohn. Und der Erste wird sagen, nö, ich war nicht zufrieden. Ich finde, ich brauche mehr Lohn. Die Arbeitsstelle, die hat mich in dem Sinne nicht versorgt. Ich habe nicht das bekommen, was ich brauche. Und der andere war komplett zufrieden. Also ich konnte das erreichen, was ich wollte damit. Also die Zufriedenheit, die hängt davon ab, die Erwartung auch an die Arbeitsstelle, welches Ziel die beiden hatten. Und das meine ich damit, dass Versorgung immer, und ich glaube, wir können das immer und grundsätzlich sagen, Versorgung ist immer zielorientiert. Und das ist es, was Jesus uns hier lehrt. Und er verspricht uns, also Jesus gibt uns hier ein Versprechen, eine Verheißung, die nicht gebrochen werden kann. Er sagt nämlich, wenn du dich festgelegt hast, nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit zu trachten. Übrigens, Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, das sind nicht unterschiedliche Dinge. Jesus sagt nicht, es sind zwei Dinge, die du irgendwie beachten musst, sondern das ist ein Parallelismus hier. Also oft in der Bibel findet man diese Stilform der Parallelismus. Das erste wird einfach nochmal ein bisschen anders gesagt, mit anderen Worten, um vielleicht nochmal eine andere Nuance zu geben. Und das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit ist das, was er ja gepredigt hat in der Bergpredigt. Also Kapitel 5, Inhalt, Glückseligkeit, weil wir Friedenssucher zum Beispiel sind. Oder weil wir radikale Versöhnungsbereitschaft zeigen, weil wir unabänderliche Treue in der Ehe anstreben, weil wir Kompromissen, Umgang mit Versuchung zur Sünde zeigen und so weiter. Und das alles geprägt und gewirkt durch Glauben an Gott. Das ist das, was Jesus hier meint, wenn er sagt, das Reich Gottes, also Dienst an Gott, aber auch, dass wir das Reich erfahren werden, dass wir die Herrlichkeit Gottes, das haben wir in Kapitel 6 gesehen, die Herrlichkeit Gottes erleben. Okay, und Jesus sagt, wenn du dich festgelegt hast, nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit zu trachten, wenn das dein Ziel ist und wenn das wirklich ein Ziel ist, was von Herzen kommt, wenn das dein höchster Gewinn, dein Schatz, dein Bestreben, dein innigster Wunsch, deine Sehnsucht ist, dann garantiere ich dir, dass du niemals in deinem Leben zurückschauen wirst und einen Mangel beklagen wirst an Essen, Trinken, Kleidung und so weiter. An existenziellen Dingen. Und das ist eine, ich glaube, das ist eine, ich bin überzeugt, das ist eine wahre Aussage. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und das ist radikal, das ist wirklich radikal. Und das hat die Macht, unseren gesamten Umgang mit Geld und mit Sorgen zu verändern. Das heißt doch, dass du immer rückblickend sagen kannst, ich hatte alles an Essen, Trinken und Kleidung, was ich je benötigt habe, um Gottes Herrlichkeit in meinem Leben und in meinem Umfeld erleben zu können. Und das ist das, was Jesus verspricht. Er verspricht eine Grundversorgung, das Nötigste des Lebens, die absolut befreiend ist für den, der dieses Ziel hat. Wenn das mein Ziel ist, dann werden wir sagen, ich hatte immer alles, was nötig war, um meine Familie gut zu führen und ihnen Jesus nahe zu bringen. Das ist Reich Gottes. Ich hatte immer alles, was ich brauchte, um in der Heiligung zu wachsen. Und ich werde lernen, zu danken und zu vertrauen in meiner aktuellen Situation, ob ich gerade Überfluss oder Mangel empfinde. Und ich werde lernen, vertrauensvoll zu beten, gib uns heute unser tägliches Brot. Das heißt, in anderen Worten nochmal, Jesus verspricht uns hier, uns so zu versorgen, dass wir wirklich zufrieden sind. Wie befreiend ist das? Und diese Aussage hier ist so radikal, die Jesus macht, dass wir einige Fragen noch anschauen werden, die vielleicht aufkommen, wenn wir das hören. Und vielleicht die Frage, die bei dir aufkommt, die kam bei mir auch auf, was ist eigentlich mit verfolgten Christen? Wir hören so viele Geschichten von Menschen, die wirklich alles verlieren, die irgendwo in einem Gefängnis sind und Folter erleben, die erleben, wie sie von ihrer Familie getrennt werden. Was ist mit diesen Christen? Hat Gott sein... Müssen wir das wirklich so verstehen? Aber wer Biografien liest oder wer sich mit diesen Geschichten näher auseinandersetzt, wird oft feststellen, dass diese Christen eben oft die glücklichsten und zufriedensten Menschen sind. Und das ist nicht, weil sie irgendwie Stoiker werden und lernen irgendwie einfach ihre Frustration zu unterdrücken, sondern es sind Menschen, die wirklich zufrieden sind. Und die sagen würden, was? Mangel? Mein Gott hat mich so treu versorgt im Gefängnis. Ich habe seine Fürsorge an so vielen Ecken gesehen. Und selbst den Mangel, den sie verspürt haben, sehen sie als Privileg. Ich durfte, so wie dieser Arbeitnehmer, mal einfach komplett auf Lohn verzichtet, weil er ja diesen Urlaub haben will, wenn die sagen, ich durfte eine Weile hungern für Christus. Und die Menschen im Gefängnis, die wurden fragend und derjenige, der mich gepeinigt hat, der kam ins Nachdenken dadurch. Und das hat mich gestärkt, das hat mich ausgerichtet auf Gottes Reich. Das hat mich heiliger gemacht, demütig gemacht. Wenn du aber ein Mensch bist, der Schätze auf Erden sammelt, dann gilt dir diese Verheißung nicht. Und ich denke, das ist auch das, was man sieht in der verfolgten Gemeinde. Die Verfolgung, wenn sie über eine Gemeinde kommt, trennt sie immer den Spreu vom Weizen. Und es wird zwei Arten von Reaktionen geben. Es wird die Reaktion geben, die das Volk Israel damals in der Wüste hatte. Sie murren. Sie zeigen ein ungläubiges Herz. Sie waren Christen. Sie bekannten Jesus, wo alles einfach war, aber jetzt lässt sie Jesus in ihrer Sicht und sie gehören gar nicht zu ihm. Das heißt, Jesus lässt sie wirklich fallen in Armut, sie erleben seine Versorgung nicht und ihnen gilt die Verheißung nicht. Und wenn du die Schätze auf Erden sammelst, dann im Gegenteil, Gott wird, wenn er dir gnädig ist und dich aus deiner Weltlichkeit herausholen will, wird er dir Rost geben, wird dir Diebe geben, wird dir Frustration über den Weg schicken, Geldentwertung, Verluste, Krankheit, Depressionen senden, so wie er damals im Volk Israel im Alten Testament Ernteverluste, Heuschreckenplagen und die Assyrer schickte. Dann wirst du Gottes Versorgung nicht erfahren. Das heißt also, wir könnten sagen, Verfolgung zeigt eigentlich, wer wir wirklich sind. Und scheinbare oder äußerliche Zeiten des Mangels entblößen unser Herz. Wirst du dann sagen, wie der erste junge Mann sagt, ich war nicht zufrieden, du hast mich nicht versorgt, mir ist nicht geholfen worden, ich hatte immer wieder Mangel? Oder bist du wie der zweite Mann? Und das ist letztlich die große Frage, die uns Jesus immer wieder in der Bergpredigt stellt, nicht wahr? Er sagt, welches Ziel wählst du? Hungerst du nach Gerechtigkeit und gehst deinen Weg als glücklichen Menschen? Mit Gottes Versorgung? Mit Gottes finanzielle Versorgung, mit seiner Versorgung mit Essen und Trinken und mit Kleidung? Oder verwerfst du das Evangelium, verwerfst du den Lohn beim Vater, Kapitel 6 am Anfang, verachtest du Gottes Versorgung und wirst nie in das Reich Gottes hineinkommen? Eine zweite Frage, die vielleicht aufkommt, werden wir nie Mangel empfinden als Christen? Und ich glaube, wir finden hier Hinweise drin, dass die Frage mit Nein beantwortet. Wir werden manchmal Mangel empfinden. Und ich glaube, ein Hinweis gibt uns Vers 32b. Jesus sagt nämlich, der Vater weiß, was, dass ihr diese Dinge alle benötigt. Das heißt, Jesus geht nicht nach unserem Maßstab unbedingt, wie viel wir meinen zu benötigen. Und das ist irgendwie auch logisch, das muss doch irgendwie so sein, weil unser Empfinden ist ja so offensichtlich so oft falsch. Also oft denken Menschen, wir sehen das gerne bei anderen Menschen, bei uns nicht so sehr, aber wir denken, der Mensch, der hat Erwartungen an Gott. Der braucht das doch gar nicht alles. Unser Empfinden, was Versorgung ist, weicht vielleicht von dem ab, was Gottes Empfindung ist. Und viele Leute berichten vielleicht, dass sie gemerkt haben, sie sollen Gott ihren Zehnten geben. Sie sollen von ihrem Gewinn Gott beteiligen, an Gott abgeben. Und sie haben dann plötzlich ein niedrigeres Einkommen am Ende oder ein niedrigeres Geld, was sie dann brauchen können zum Leben. Und sie spüren das erstmal und die ersten Monate werden hart. Aber mit der Zeit sagen sie, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil ich habe gemerkt, es geht mit weniger auch sehr gut. Also ja, wir werden manchmal Mangel empfinden. Wie der Psalmist sagt, mir wird nichts mangeln. Es ist eigentlich eine Glaubensaussage. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Also in Wahrheit mangelt mir nichts. Und ich glaube, wir haben deswegen dieses letzte Argument Jesu in Vers 34, das neunte oder achte, je nachdem, wie man sie zählt, Argument gegen Sorge. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Also Jesus spricht von täglichem Übel im Leben seiner Nachfolger. Tägliche Not. Und es ist empfundene Not. Und deswegen, ich glaube, was er hier sagt, ist, dass das Vertrauen auf Gott, das Versorgen Gottes ist ein Versorgen, was im Glauben im Anspruch genommen werden muss. Was manchmal in seiner Erfüllung entweder verzögert wird oder eben nicht uns sichtbar macht. Also Gott gibt uns sozusagen nicht einen Vertrag in die Hand und sagt, ich werde jeden Monat so und so viel auf dein Konto einzahlen, sondern Gott macht das täglich, wie er das beim Volk Israel mit dem Manna gemacht hat. Sie mussten jeden Morgen aufstehen und Manna suchen. Wenn man die Geschichten denken von Georg Müller, ein großer Beweis der Fürsorge Gottes. Wie oft war das so bei Ihnen, wenn Sie erzählen, also Georg Müller, der ein Waisenhaus gegründet hatte in Bristol, und damals gab es kein soziales System. Die Waisenkinder, die waren auf der Straße, er hat sie reingeholt, hat sie versorgt, ohne eigenes Geld zu haben, ohne ein eigenes Einkommen. Und oft haben sie erlebt, dass im letzten Moment das Essen kam, wo sie schon für das Essen gedankt hatten. Sie saßen am Tisch, sie dankten, ohne Essen zu haben. Und dann brach irgendwie die Deichsel eines Milchwagens vor der Tür und der konnte die Milch nicht mehr transportieren und hat gesagt, ich gebe euch die Milch gratis. Und dann kam der Bäcker noch vorbei mit Brot. Also sie haben oft im letzten Moment Gottes Versorgung täglich erlebt. Und ich denke, das ist das, was Jesus hier sagt, wenn er sagt, der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Ich glaube, das ist nicht irgendwie so ein Schicksal, was er hier meint, oder das wird schon werden quasi morgen, sondern Gott, im Zusammenhang ist es Gottes Vorsorge, nicht wahr? Er sagt ja immer, Gott ist der versorgt. Also Gott wird uns am nächsten Morgen das Nötigste des Lebens geben, und er garantiert das. In Klagelieder 3, Vers 21 sehen wir genau dieses Denken. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, die aus Glauben auf seine Vorsorge, Fürsorge, Vertrauen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Und deswegen sorgt euch nicht für morgen. Jeder Tag hat seine eigene Sorge, aber auch seine eigene Fürsorge, seine eigenen Barmherzigkeiten Gottes. Nun, was machen wir mit diesen Argumenten? Ich möchte noch eine Sache, ich weiß, wir werden ein bisschen überziehen heute, aber ich will noch eine Beobachtung noch einfach darauf aufmerksam machen und dann zur praktischen Anwendung einige konkrete Schritte aufzählen. Eine Beobachtung erstmal, das Christentum sagt nicht, Sorge ist einfach grundsätzlich falsch oder dieses für etwas Trachten ist grundsätzlich falsch. Jesus benutzt ja Trachten und Sorgen hier in einem Atemzug, sondern es sagt, das Christentum sagt, wir sorgen uns um die falschen Dinge. Wir trachten nach den falschen Dingen. Das heißt, das Christentum, das nimmt nicht einen emotionalen Mann oder eine emotionale Frau und macht sie und stumpft sie ab und macht sie zum Stoiker oder zum Roboter, sondern das Christentum nimmt einen für irdische Dinge brennenden Mann, einen für Geld, für Sicherheit brennende Frau und verändert diese Person und macht sie für das Reich Gottes brennend und sorgend. Und das ist auch schon der Kern dessen, was hier gefordert wird von uns. Wir haben gesehen, Buße ist immer wieder in der Bergpredigt ein Aufhören, ein Abwenden von gewissen Dingen und ein Hinwenden zu anderen Dingen, ein Anfangen von anderen Dingen. Und ich glaube, das sehen wir in diesem Text. Ich will darauf noch kurz eingehen. Jesus sagt hier, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, Vers 19, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, Vers 20. Und hier ganz spezifisch auf das Sorgen, er sagt, hört auf, euch Sorgen zu machen. Seht ihr das? Im Vers 31, seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, also diese Sorgen, die werden verbalisiert, die sind konkret. Und er sagt, hört auf damit, sagt es nicht mehr. Und das ist eine praktische Folgerung für uns, für dich und mich. Hör auf damit. Wie oft hast du dich beklagt in den letzten Wochen über Dinge, die vielleicht kommen könnten, Dinge, die du nicht weißt, Dinge, die vielleicht deine Existenz bedrohen könnten. Und der Text sagt, hör auf damit. Hör auf damit. Und ich glaube, das heißt nicht, dass wir als Christen auch zueinander kommen können und sagen, du, das ist meine Situation, schau mal, das sind meine Versuchungen gerade und ich kämpfe mit dieser Sorge und ich habe die Sorge, ob ich vielleicht abfalle, Gott untreu bin und mich zu sehr um diese irdischen Dinge drehe und dass mich das fesselt. Bitte bete für mich. Das heißt es nicht, das dürfen wir sagen, sollen wir sagen, sondern Jesus sagt, seid nicht wie diese Israeliten, die murren und die sagen, wie wird es um meine Kinder sein, wie wird es um mein Leib, meine Versorgung sein. Hört auf damit. Und ich glaube, was wir auch sagen können, dieses Abwenden, was dazugehört ist, dass wir sagen, ich wende mich ab von diesem Hamsterrad. Ich gehe konkrete Schritte und höre auf, in diesem Hamsterrad unterwegs zu sein. Das heißt, wenn du merkst, dass deine Sorgen sich um dein Berufsleben drehen, dass das ist, was dich im Moment fesselt, was dich wirklich dazu bringt, dass du Geistliches vernachlässigst, dann ist es dran für dich, dass du konkrete Schritte tust und sagst zum Beispiel, ab jetzt will ich mir weniger Zeit für meinen Beruf nehmen. Wie gesagt, das sind sehr individuelle Anwendungen und das wird nicht für uns alle zutreffen, weil wir mit unterschiedlichen Dingen eher versucht sind und weil wir auch unterschiedlichen Sünden gefallen sind. Aber das kann eine Anwendung zu sein. Ich will mir sagen, ich nehme diese Zeiten, wo ich mich nicht mit meinem Beruf auseinandersetze. Obwohl ich vielleicht denke, dass ich Mangel erleben werde, dass mein Arbeitgeber mich zurechtweisen wird, dass das und das und das passieren wird. Oder wir haben die Sorge erwähnt, werde ich heute alles schaffen? Für die Hausfrauen vielleicht. Dann nimm dir bewusst die beste Zeit an deinem Tag und opfere sie für Gott, obwohl es weh tut. Obwohl du denkst, du wirst nie fertig werden mit dem, was du alles tun musst. Wenn das die Sorge ist, die dich plagt, mach radikale Schritte weg von diesen Dingen. Oder das letzte hier, praktische, finanziell zu geben. Wenn du merkst, dass dein Vertrauen auf dem Geld liegt, auf der Versorgung, auf der irdischen Sicherheit, dann zwinge dich zu geben. Gib, auch wenn es ungern ist, gib. Jesus sagte dem reichen Jüngling, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen und folge mir nach. Also Jesus hat einen konkreten Tausch hier im Sinne. Irdische Güter gegen himmlische Güter. Und das führt uns zu dem Hinwenden. Wo sollen wir uns hinwenden? Wie sieht dieser Hinwenden-Aspekt aus? Und den haben wir gelesen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und wenn wir diese Schritte gehen und wenn du jetzt diese Schritte auch dir vornimmst und sie gehst, dann zeigt dieser Schritt schon alleine, dass du auf Gott vertraust, auf Gott als deinen Fürsorger und als deinen Vater. Aber diese Schritte, die sind immer noch geprägt von Mangel an Glauben. Wenn wir widerwillig uns von unseren Götzen trennen, sollen wir uns beklagen darüber, dass wir es nicht gerne tun, dass wir nicht gerne geben. Wir sollen trauern über unsere Hartnäckigkeit, über die Verachtung Gottes, die in unserem Herzen herrscht. Und diese Schritte müssen einhergehen mit einer Bitte um Glauben. Hilf mir zu glauben, wie du versorgst. Hilf mir, das noch tiefer zu verstehen. Jesus sagt ja, dass wenn wir unsere Schätze da hingeben, dann wird unser Herz folgen in Vers 21. Das heißt, wenn wir geben, wenn wir uns trennen von dem, was unser Götze ist, dann wird unser Herz folgen und es wird dahin gehen, wo wir es hingegeben haben, ins Reich Gottes. Und wir sollen beten, dass Gott das bewirkt, diesen Prozess in uns. Dass Gott uns trennt von unserer Blindheit für himmlischen Lohn, von unserer Besessenheit mit irdischer Sicherheit, von unserer Torheit, dass wir diese wählen. Und somit ist die Anforderung, uns hinzuwenden, die Aufforderung, und ich fordere euch heute dazu auf, wende dich zu Jesus. Schau, wie er gesagt hat in der Versuchung, nicht vom Brot allein, das Leben ist mehr als Brot allein. Schau, wie er sich erniedrigt hat am Kreuz. Die Menschen haben gesagt, steige herab, hilf dir selbst. Sie haben ihm gesagt, das Leben hier ist alles, was du hast. Und er bleibt an dem Kreuz und er sagt, das Leben ist mehr als mein Leib. Und Jesus sagt uns an dem Kreuz, er beweist es, er sagt uns, verwerf dieses Ziel, reich zu werden. Verwerf dieses Ziel, sicher zu leben in irdischen Dingen. Sammle die Schätze im Himmel. Und der Ostermorgen, der hat bewiesen, dass Gottes Erbarmungen neu sind jeden Morgen. Gott hat versiegelt sein Versprechen, dass er versorgen wird, indem er den Sohn versorgt hat mit dem Leben, mit dem ewigen Leben. Also wende dich zu Christus und bitte ihm, dass er dir hilft. Und ich möchte zum Abschluss auch mit euch beten. Bitte steht nochmal mit mir zusammen auf. Vater, ich bitte dich, nimm unsere Blindheit weg. Hilf, dass wir erkennen, wo wir uns mit Sorgen herumschlagen, die dich verunehren. Vater, ich bitte dich für dein Wort, dass du es segnest und dass du uns die Kraft, den Willen schenkst, das umzusetzen, was wir erkannt haben. Bitte segne uns mit Gehorsam. Ich bitte dich für diese Woche, hilf uns zu erkennen, wo wir in den Strudel reingezogen werden, dass dieses Leben alles ist, was es gibt. Vater, bitte arbeite an uns. Tu das Ganze um Jesu Christi willen, der sich hingegeben hat für uns und der bewiesen hat, dass du versorgst. Amen.